Tachles Podcast.
Heute sprechen wir mit Philipp Weil. Reichtum ist kein Garant für Stabilität. Oft ist er der Anfang von Konflikten, sagt er in seinem neuen Buch In guten Händen. Philipp Weil ist in Zürich aufgewachsen, lebt seit vielen Jahren in Israel und hat sich an das Thema, wie das Family Office Menschen und Kapital in Einklang bringt, gewagt. Darüber wollen wir heute sprechen. Philipp Weil, wieso dieses Thema? Sie sind ja Leiter eines Family Offices, aber Autor waren Sie bisher nicht.
Ich habe vor über 40 Jahren angefangen im schweizerischen Private Banking. Ich bin seit 40 Jahren also mit Privatvermögen beschäftigt, Anfänge als Banker und dann einmal Händler dazwischen, aber hauptsächlich war ich Banker. Ich habe aber vor 25 Jahren meine eigene Firma gegründet, eben sogenanntes Family Office, und habe aber sehr schnell gemerkt, dass meine Kunden eigentlich wirklich, was sie wach hält in der Nacht, was sie in schlaflose Nächte macht, ist nicht die Performance, wie das Geld arbeitet, sondern die Schwiegerkinder, die Kinder, die Frau, das Erben, wie bringe ich das weiter, wie mache ich sicher, dass meine Kinder nicht entitled sich fühlen, zu reich und Trust Fund Babys und nichts produktiv sind, wie kann ich das machen? Also alle diese eher qualitativen Sachen und nicht die quantitativen. Über das Geld machen sie sich keine Sorgen mehr, weil das haben sie ja gemacht. Jetzt machen sie sich Sorgen, wie wird das Geld erhalten und wie kommt das Geld in die nächste Generation. Und das habe ich so entdeckt, schon relativ früh, als ich selbstständig war, so Anfang 2000, und habe mich dann langsam aber sicher in diese Richtung mehr bewegt, dass ich mehr Familien berate für Transition, von Generationen, in Familienverfassungen und Governance und die Prozesse in der Familie anschaue, vielmehr wie welches Finanzinstrument sie kaufen oder nicht. Und seit 2017 verwalte ich kein Geld, sondern ich mache nur noch die Sache. Diese Angelegenheiten. Ich helfe Familien, mit ihrem Geld besser umzugehen und helfe ihnen auch dann, welche Bank zu finden oder ihren Vermögensverwalter zu finden, aber ich mache es nicht mehr selber.
Sie sagen in Ihrem Buch, 70% der Vermögen scheitern beim Generationenübergang. Dazu gibt es auch empirische Studien, da können wir gleich darüber sprechen. Aber an und für sich, wenn man das so liest, ist es ja ernüchternd. Nicht das Investment ist fehlgeleitet, sondern oft die emotionalen, kommunikativen und anderen Werte in der Familie. Eigentlich sollten Sie ja Psychoanalytiker, Psychiater werden, der Familienaufstellungen macht und nicht Investment-Tipps gibt.
Korrekt. Family Office ist eben ein sehr breiter Begriff und wird von verschiedenen Leuten als Verschiedenes angeschaut. Ich verstehe Family Office als ein holistischer Service zu der Familie. Wir kümmern uns um die Sachen rund ums Geld und nicht nur ums Geld, sondern eben auch um die Familie. Oder wie ich auch oft sage, ich kümmere mich um die Familie mit Business, aber nicht um das Business der Familie. Oder umgekehrt, ich kümmere mich nicht um das Business, sondern um die Familie. Also nicht um das Geschäft, nicht um das Unternehmen, ich bin kein Unternehmensberater. Auch wenn die ganze Familie im Geschäft arbeitet, werde ich die Dynamik besprechen der Familie und wie das so unter anderem geht, aber nicht, ob jetzt dieser Verkauf gut ist, ob dieses Produkt besser vermarktet werden soll, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist zu schauen, dass alle Familienmitglieder gesehen werden, alle Familienmitglieder dazugehören. Ich habe in meinem Team eine Betriebspsychologin, die nicht gerade mit den Kunden selber spricht, aber die uns sehr hilft, hier im Team Familien eben als System anzuschauen und Familien auch ein bisschen von der psychologischen Seite anzuschauen. Wir sind keine Psychologen. Wir haben schon oft Kunden zum Psychologen geschickt.
Die Familienoffices müsste man noch kurz definieren. Das ist so ein Begriff für alles und nichts. Es ist immer ausgehend gewesen, Familien, die viel Vermögen haben, organisieren sich und strukturieren ihr Vermögen in den Family Offices. Dann ist es so hinzugekommen, Mode geworden, dass man auch noch weitere Familien mit hinzunimmt, andere Vermögen.
Zuerst einmal gibt es das Single Family Office und das Multifamily Office. Das Single Family Office ist ein Family Office, das für eine Familie gegründet wurde. Normalerweise sitzt das am Anfang wenigstens im Firmensitz des Familiengeschäftes, des Familienunternehmens. Dort wird es eine Person haben und dann vielleicht zwei, dann drei und mal 15, die das Nicht-Betriebskapital verwalten, die Ferienhäuser, den Privateigentum, das Aktienportfolio etc., das nichts mit dem Unternehmen zu tun hat, also das Geld außerhalb des Unternehmens wird von diesem Family Office verwaltet. Es geht dann auch eben über Generationen, also wird auch die Steuererklärung gemacht und solche Sachen. Das ist ein Single Family Office, in-house, bedient nur einen Kunden, die Familie selbst. Viele dieser Family Offices, diese Single Family Offices nach 20, 30, 40 Jahren sagt man ja, das ist ja schon so gut aufgebaut, das können wir doch auch anderen anbieten. Und dann werden Freunde und Familien eingeladen, denselben Service auch zu erhalten. Oder in großen Familien, die über Generationen gehen, sind natürlich auch die Familie wächst und dann wird das auch ein größeres Geschäft. Also zum Beispiel die Brennigmeiers, die Inhaber von dem C&A, die haben über 1000 Familienmitglieder und die sind alle im gleichen Family Office. Das ist sogar so eine Art die interne Vermögensverwaltung Firma, die aber eben noch zusätzliche Aufgaben auch übernimmt, wie Aktionärsversammlungen etc. etc. Ein Multifamily Office, wenn man von Anfang an ein Multifamily Office aufmacht dann, oder gründet, dann ist es eine Vermögensverwaltungsfirma, die Services an Familien bietet und nicht an Institutionellen. Weil dann wird es schon standardisiert, weil da hast du 10, 20, 100 Familien, die müssen alle bekommen Services. Der große Unterschied, die große Test, du machen kann, was für eine Art von Family Office es eigentlich ist, ist bei der Renummerierung. Ein Multifamily Office nimmt normalerweise Basispunkte vom Vermögen, das verwaltet wird, also prozentual vom Vermögen, das verwaltet wird, währenddem ein Single Family Office eher auf Retainer oder auf Salärbasis und vielleicht ein Bonus arbeitet. Und ich gebe immer das bekannte Beispiel, wenn ein 100 Millionen Kunde eines Multifamily Offices entscheidet, sich einen schönen Picasso zu kaufen, dann ist das für das Family Office ein schwarzer Tag, weil er anstelle von 100 Millionen dann nur noch 65 Millionen verwaltet, weil das Bild 35 Millionen gekostet hat und von dem Bild sieht der Vermögensverwalter natürlich keine Rendite und kein Einkommen. Während das Single Family Office einfach andere Arbeit hat. Die müssen jetzt noch eine Kunstversicherung suchen und die Alarmanlage verbessern im Haus und solche Sachen. Aber die Aufgabe ist die gleiche. Wir kümmern uns um die Familie und ihren Vermögen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, es geht oft um Macht, um Schweigen und die Frage, warum gerade Reiche nicht über Geld sprechen wollen oder können. Diese Ausgangslage, diese Feststellung, worauf führen Sie das zurück?
Erst einmal ist es ein Tabu. Es ist überhaupt ein Tabu. Also nicht nur bei den Reichen. Ich weiß nicht, wer weiß, wie viel die Eltern verdienen und wie viel die Hypothek auf dem Haus ist und wie viel Versicherungen man hat und wer nicht. Es ist sehr ein Thema, das nicht auf öffentlich besprochen wird. Papa, wie viel verdienst du? Fragt man nicht. Mama, was bekommst du für dein Salär? Es wird nicht besprochen. Geld wird nicht gesprochen. Geld ist, was man nicht bespricht. Wenn man reich ist, noch weniger, weil man ist ja so reich, dass man nicht darüber sprechen muss. Eine einfache, simple Familie, Sozioökonomik, simple Familie muss ein Budget machen. Die leben von einem ganz klaren Budget. Die wissen genau, wenn sie welche Rechnungen bezahlen müssen und was sie sich leisten können und was nicht. Reiche Leute logischerweise, leider oder logischerweise haben kein Budget, sondern leben einfach in den Tag. Und das ist relativ schlecht. Ich würde mal so sagen, es ist Role Modeling. Wenn die Eltern zeigen, dass sie haushälterlich umgehen mit dem Vermögen und sich auch wirklich damit auseinandersetzen, dann lernen das die Kinder sehr früh. Wenn die Eltern im Saus und Braus leben und den Kindern dann sagen, ja, wieso hast du jetzt so viel Geld ausgegeben, dann versteht das Kind nicht, wieso diese Mix-Message kommt von den Eltern. Du kannst nicht eine Art leben und die andere von den Kindern verlangen, sondern es ist eben auch ein Teil von der Struktur und von der Strategie des Family Offices, dieses auszuarbeiten. Ich stelle in meinem Buch immer die Frage, bist du Eigentümer oder bist du Steward? Und ich habe für Steward noch kein deutsches Wort gefunden, das wirklich es anpasst. Das ist Treuhänder, aber es ist eben nicht Treuhänder. Als Beispiel, in einer sehr vermögenden Familie, die ein Familiengut hat, dann geht das von Generation zu Generation weiter, das Gut. Das gehört niemandem, es gehört der Familie. Also der heute der Gutsherr ist, verwaltet das Gut, muss dem Gut gut schauen, die Bäume und die Landwirtschaft muss gut funktionieren. Es muss profitabel sein, sodass die nächste Generation dann einziehen kann und dieses Gut dann für die nächste Generation weiter pflegt. Oder wie Patek Philippe sagt, you don't actually buy a watch, you just keep it for the next generation. Also Patek Philippe hat ja diese Werbung, die so teure Uhren verkauft, dass du kaufst die nicht für dich selber, sondern für Generationen, für die nächsten Generationen. Also das ist ein bisschen das Wichtige.
Gutes Beispiel, es gibt dann aber doch nur eine Uhr, die man tragen kann und nicht egalitär immer den Geschwistern weitergibt. Sie sprechen von Neid, Rivalität, Machtkämpfen, oft mangelnde Transparenz, oft auch Missverständnisse. Soft Skills spielen mehr eine Rolle als die harten Fakten der Investitionswirtschaft. Wie kann man das umgehen? Weil letztendlich, wenn es ums Geld geht, vergessen oft Menschen Moral, Emotion und andere Faktoren.
Fairness oder Equalität, also oder Gleichheit. Es ist nicht immer das Gleiche. Die Tochter will ein MBA machen in Harvard und das kostet halt 200.000 Dollar, dann wird die Tochter nach Harvard geschickt. Der Sohn möchte Gärtner werden und geht um die Ecke in der Gärtnerei seine Lehre machen. Das kostet nichts. Jetzt ist das wegen dem nicht unfair, sondern es ist einfach die Berufung. Berufswahl. Einer heiratet jung und bekommt eine Wohnung geschenkt, der andere heiratet spät und hat schon selber Geld erwirtschaftet und verlangt oder bittet nicht um die elterliche Hilfe, um ein Haus zu kaufen. Während der Lebzeiten werden Kinder von den Eltern unterstützt oder weniger oder mehr, aber die Eltern sehen ihre Kinder und helfen ihnen. Aber beim Erben muss es genau gleich aufgeteilt sein. Da ist Fairness das Wichtigste. Und Equality, Entschuldigung, habe ich jetzt versprochen. Beim Erben muss Equality das sein. Also in Erben kommen alle gleich viel über. Das gibt, außer man rechnet an, was man natürlich macht. Aber es ist nicht so, dass man da noch eine offene Rechnung begleicht mit dem Sohn oder der Tochter, der nicht schön gegrüßt hat oder den Geburtstag vergessen hat. Sondern es geht hier wirklich um, man muss alle Kinder gleich behandeln. Aber man kann Geschenke geben und während der Lebzeiten ein bisschen nachhelfen. Der Sohn, der im Geschäft ist und einen tollen Salär bekommt, und die Tochter, die Professorin ist an der Uni und einen kleineren Salär bekommt, ihr mal was zu geben, sie mal zu verwöhnen, das darf man machen. Aber man muss sich einfach im Klaren sein, dass das Rivalitäten kreieren kann.
Wir sprechen hier von Vermögen, die zu Lebzeiten verteilt werden. Sie haben es erwähnt, Erbschaft, Testament. Oft ist es ja so, dass die vermögenden Menschen Testamente machen, die sehr klar sind, aber danach kommt es dennoch zu heftigen Erbstreit. Obwohl ein klares Gesetz, ein klares Testament vorhanden ist, kommt es zu diesen Streitigkeiten. Eigentlich macht es oft keinen Unterschied, ob jemand tot ist oder lebendig.
Es macht einen großen Unterschied. Weil ich heute, wenn Leute 90 bis 100 werden, wenn sie sterben, und man kann das gute Beispiel geben. Die Königin Elisabeth wurde mit 26 Königin, weil ihr Vater verstorben ist. Okay, er war krank, hat eine Krankheit, aber trotzdem, sie ist mit 26 erwachsen geworden und hat geerbt. Ihr Sohn hat mit 73 geerbt. Heute erbt man viel, viel, viel später. Die Leute werden viel älter, Gott sei Dank, wunderbar, Longevity, wir haben das alle, ist ja das Thema dieses Jahrzehnts. Leute werden viel älter, toll. Aber das heißt nicht, dass du das Geld bis zum Todestag behaltest und dann deinen Kindern nicht einmal mitteilst, was dann im Testament steht. Heute sitzt die Familie um den Tisch, wenn die Kinder 35, 40, 45 sind, das sind auch keine Kinder mehr, wenn die nächste Generation 35, 40, 45 ist, sitzt man um den Tisch und die Eltern sagen, hört, wir haben es uns ein bisschen überlegt, hier ist unser Testament, wir würden es gerne so und so und so verteilen. Du bekommst die Patek Philippe und du bekommst die Perlenkette. Und weil die Perlenkette weniger wert sein wird, haben wir noch gedacht, dass wir dir auch noch gleich diesen Ring dazugeben. Und dazu haben wir noch gesagt, das Haus in den Bergen bekommst du, weil du das so gerne hast, und du bekommst das Haus am Meer. Und dann können die Kinder schon zu Lebzeiten sagen, aber Papa, du hast ganz vergessen und so weiter und so fort. Wir machen eine offene Diskussion darüber. Es ist heute nicht mehr top-down, es ist nicht mehr, man hat es beschlossen von oben und die Kinder oder die nächste Generation muss es akzeptieren, sondern wir sind Partner in diesem. Vor allem auch nicht nur, wieso wir lebend, weil wenn auch das Geschäft in der Familie bleiben soll und ein Familienmitglied im Geschäft einziehen soll, dann kann er nicht mit 73 einziehen, das geht nur beim englischen Königshaus. Bei einem Unternehmen muss der nächste Generation bei 40 schon am Tisch sitzen, vielleicht ist er noch nicht der Präsident oder der Geschäftsführer, sondern Stellvertreter Geschäftsführer, aber er oder sie muss dabei sein, und wenn das nicht klappt, dann geh lieber zur Konkurrenz. Ich empfehle immer meinen Kunden, eure Kinder werden 20, 22, 25 gehen an die Universität, sitz mit ihnen hin und sag ihnen, schau, ich bin jetzt 50 und ich möchte mindestens noch 10 Jahre oder 15 Jahre das Geschäft führen. Im Moment hat es keinen Platz für dich neben mir. Du kannst, wenn du willst, unten anfangen, aber geh doch irgendwo anders hin, geh in ein anderes Land, geh in einen anderen Staat, geh in eine andere Industrie und arbeite draußen, und dann bist du auch viel wert für unser Unternehmen, weil du hast was gelernt, von der Pike auf oder nicht als bevormundeter oder gut behandelter Next Gen, sondern du bist einfach ein Mitarbeiter und musst deine Sporen abverdienen. Und dann, wenn du dann 35, 40 bist, bist du sehr attraktiv für unsere Firma, dich rein.
Nun muss man sagen, diese konkreten Fragestellungen sind ja auch einer Elite geschuldet. Das betrifft nicht die Mehrheit der Menschen. Irgendwo ist es auch ein sehr elitäres Thema, auch in der Frage, wie man auf eine Gesellschaft blickt. Sie selbst sind selbst aus einer nicht armen Familie und haben sich sehr engagiert für gesellschaftliche Aspekte. Wie bringen Sie diese Balance zwischen diesen familiären Problemen, dieser Selbstbeweihräucherung oft von reichen Menschen und dem Engagement, das diese Menschen ja auch bringen könnte in eine Gesellschaft, in eine Balance?
Für mich persönlich ist Philanthropie ein großes Thema, und ich versuche, gelingt mir nicht immer, aber versuche versuche den Familien auch zu sagen, schaut, das ist ein Teil des Erben. Meine Eltern haben uns immer gesagt, wir sind privilegiert und das kommt mit Verpflichtungen. Und ich sage das auch vor allem in meinem Buch, schreibe ich auch darüber, es gibt 5 Kapitale. Das Finanzkapital, das ist das Geld und das Geschäft. Der humanistische Kapital, das ist die Familie. Der Intellectual Capital, das ist das Gemeinsame, was wir alle haben zusammen, die ganze Familie zusammen. Auch der, der nicht im Geschäft ist oder die, hat auch was zu sagen intellektuell, hat einen Gedanken und hat eine Identifizierung mit dem Geschäft. Das soziale Kapital und das spirituelle Kapital. Das soziale Kapital ist eben, sagen wir, wir haben die Fabrik im Dorf, wir sind der größte Arbeitsgeber, dann musst du auch dem Fußballclub die T-Shirts schenken und in der Kirche, weiß ich was, und im Frauenverein den Backabend finanzieren, weil du gehörst in das soziale Netz dieses Dorfs. Die erste Generation hat das aufgebaut, die zweite Generation hat meistens das Geschäft vergrößert, aber die dritte Generation, was soll die denn machen? Da ist das Legacy Building. Wir als Familie, wer sind wir und was sind wir? Wir haben ein großes Business aufgebaut, wir sind erfolgreich, aber wir möchten ja nicht nur in Erinnerung gehen oder der Großvater auch nicht nur in Erinnerung gehen, wie viele Millionen er hinterlassen hat. Die Werte sind es, die man erhalten muss und um diese Werte zu erhalten, muss man sie zuerst definieren. Und dann kann man daraus eine Charity machen, eine philanthropische Organisation und sagen, wir glauben an unser Dorf oder wir glauben an unsere Region oder wir glauben, weil Fußball immer wichtig war, glauben wir an Fußball oder Armenküche oder was immer. Es kann ja dann sein, was es will. Es kann auch Kunst sein und Opern. Aber die Sache ist, die Familie kann sich nicht nur mit dem Geld identifizieren, sondern sie braucht einen Wertekatalog oder einen Wertekompass, der ihnen sagt, das sind wir. So sehen wir uns. Und wenn leider Familien dann eben zu borniert und zu reich und zu snobbisch herkommen, weiß die Gesellschaft auch, mit diesen Leuten umgehen. Ich habe diese weniger gerne und ich versuche, meinen Einfluss zu geben. Und in manchen schaffe ich es und in manchen schaffe ich es nicht. Aber weil es ein sehr persönliches Geschäft ist und ein sehr persönliches Beratungsgeschäft, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ich habe auch schon Kunden auf Wiedersehen gesagt, weil ich gesagt habe, schauen Sie, Ihre Weltansicht und meine Weltansicht sind nicht gleich und ich kann Ihnen nicht helfen, weil ich werde Ihnen nicht helfen in Ihrer Weltansicht.
Da sind wir beim Thema Mikro- und Makrokosmos. Lassen Sie uns kurz in die Makrowelt rüber denken. Es gab in der Schweiz kürzlich eine erneute Erbschaftsinitiative, die durchgefallen ist. Die Frage, wem gehört Vermögen, wem gehören Assets und wie viel Anteil soll eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft daran haben, ist ja auch eine philosophische und nicht nur praktische. Wenn man Ihr Buch liest, könnte man auch zum Schluss kommen, diese Menschen, die zu viel Geld haben, sind oft überfordert. Also ist es ja auch legitim, dass die Vermögen teilweise in die Inhaberschaft einer Gemeinschaft, einer staatlichen Körperschaft gehen. Wie stellen Sie sich dem gegenüber?
Wenn man Geld hat, bezahlt man Steuern. Oder umgekehrt, wenn du Steuern zahlen musst, musst du ja, weil du Geld hast. Also du bist ja schon mal erfolgreich. Die Erbschaftssteuer als einzelne Steuer bin ich nicht so begeistert. Ich finde Vermögenssteuer viel richtiger. Ich finde, und Kapitalgewinnsteuer. Wenn du gut gearbeitet hast, viel verdient hast, geht ein Teil an den Staat. Wenn du viel Vermögen hast, musst du jedes Jahr einen Teil davon abzahlen, weil du hast ja nicht, brauchst es ja nicht und es liegt rum und arbeitet für dich. Es kann auch ein bisschen für die Gemeinschaft arbeiten. Aber wenn du schon mal bezahlt hast für das Einkommen und du schon mal bezahlt hast für das Vermögen, dann nochmal zu bezahlen auf die Erbschaft, ist nicht immer korrekt. In Amerika machen sie sehr viel Unfug mit diesen Sachen und es wird enorm viel Geld Steuern so optimiert, dass gar nichts bezahlt wird und das ist natürlich ungerecht. Ich bin immer der Meinung, dass man Steuern zahlen muss und ich finde auch, dass man, wenn man nicht Steuern zahlen muss, trotzdem der Gesellschaft was schuldet. Als gutes Beispiel gibt es auf der Liste von den 100 Reichsten in Amerika eine Familie, das sind 3 Geschwister auf der Liste und zwar separat. Also von den 100 sind 3 Geschwister, die vom gleichen Geschäft so viel verdienen, dass sie zu den 100 reichsten Leuten gehören. Das Geschäft verkauft schlechte Ware, die Mitarbeiter sind schlecht bezahlt und haben keine Social Security und keine Health Insurance. Da stimmt was nicht. Das ist schweinischer Kapitalismus, das ist nicht richtig. Ich bin Sozialdemokrat, ich glaube, man muss der Gesellschaft zurückgeben. Wenn einer gut arbeitet und verdient, soll er das verdienen, aber er muss Steuern zahlen. Nichts zu bezahlen und Leute auszunutzen, ist falsch. Ich mache keine Steuerberatung, ich muss manchmal helfen, aber ich habe noch keinem Kunden empfohlen, jetzt von einem Ort auf den anderen umzuziehen, um weniger Steuern zu bezahlen. Die Steuern ist immer am Schluss. Wenn Leute zu mir kommen und mit Steuern anfangen und sagen, ja, die Steuer, aber Steuern, der Steuern, sagt, Moment, was wollen Sie eigentlich? Wo wollen Sie leben? Wo ist Ihre Familie? Wo fühlen Sie sich am wohlsten? Man kann immer auch in einem teuren Steuerdomizil optimisieren. Aber jetzt nach Monte Carlo ziehen, weil es dort billiger ist, aber mir gefällt es gar nicht. Oder noch schlimmer, Also, ich möchte nicht werten jedem das seine, aber in Gibraltar, wo wirklich nichts läuft, ist langweilig. Wieso soll ich in Gibraltar wohnen, um Geld zu sparen, aber dafür kann ich nicht ins Konzert und kann nicht ein schönes Restaurant und kann ich das Leben nicht genießen? Ja, für was habe ich das Geld? Ich liebe das Geld genießen, ein bisschen Steuern bezahlen und ein gutes, guter World Citizen zu sein, Weltbürger zu sein.
Israel und der Schweiz, Sie kennen beide Länder sehr gut und auch die Zugangsarten zu Geld, Vermögen und vielleicht auch zu Traditionen, Kulturen. Wie groß ist denn der kulturelle Unterschied im Umgang mit Geld? Man kann ja sagen, die Schweiz ist eine soziale Marktwirtschaft inmitten Europas, anders herausgefordert als Israel, unabhängig jetzt von aktuellen Konflikten. Und Israel ist ein sehr kapitalistisches Land, kommt zwar aus dem Sozialismus, aber wird immer kapitalistischer. Gibt es da für Sie Unterschiede?
Es ist alles 180 Grad verschieden, also es ist komplett umgekehrt. Aber in Israel ist ein bisschen mehr das Trauma vom Sozialismus, das Trauma vom Wechsel vom Sozialismus zum Kapitalismus. Das ist viel zu schnell gegangen. Also da ist über 10 Jahre alles umgekrempelt geworden. Nach einer Hyperinflation in 1984 war hier 450% Inflation. Und dann haben sie umgedreht und sind Kapitalisten geworden. Und viele der älteren Generationen sind Leute, die im sozialistischen System aufgewachsen sind und nur Sozialismus kennen und verstehen nicht, wieso sie jetzt nicht mehr so viel Sozialhilfe bekommen und wieso das nicht mehr funktioniert, etc. etc. Also hat in Israel viele Startprobleme. Das Land ist 78 Jahre alt und hat noch ein bisschen zu lernen, wie man sich langfristig plant, auch in anderen Sachen, aber auch im Steuerfiskalen und im Wirtschaftlichen ist da einiges noch zu tun. Es gibt aber einen neuen Trend in Israel und der ist noch nicht so bekannt, aber die Hightech-Milliardäre, die sind viel mehr sozial denken wie das alte Geld. Also jetzt gerade dieser Rapoport, der soeben für 32 Milliarden seine Firma verkauft hat, eine große Charity, als erstes im Prinzip noch im gleichen Monat das Geschäft unterschrieben wurde, auch gerade mitgeteilt, dass er eine große philanthropische Stiftung aufmacht und das Geld, viel von seinem Geld dort reintut. Also es wird heute verstanden, weil es ja auch die Natur dieser Menschen sind. Also diese Hightech-Leute sind ja nicht über Generationen ein Vermögen aufgebaut, sondern über 10 oder 15 Jahre und dann verkaufen sie die Firma. Sie sind Disruptors. Die wollen eine Änderung bringen, geben dir ein besseres GPS, machen was Tolles für das Handy oder für den Computer oder fürs AI oder KI. Und dann, wenn sie dann das Geld haben, wollen sie auch im Non-Profit, also im philanthropischen Bereich, etwas ändern. Armut wegbringen, Malaria wegbringen, Bill Gates oder was auch immer. Also ich glaube, die haben diese Aufgabe schon verstanden, dass sie das ganze Geld nicht nur haben, um wie viel Kaviar kann man aufs Brot streichen? Also die haben das viel besser verstanden wie die alte Wirtschaft oder vor allem die anglosächsischen Welt, wo einfach nur geöffnet und geöffnet und geöffnet wird und gar nicht überlegt wird, was ich mit dem ganzen Geld machen kann. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, auch die Rockefellers und die Carnegies und die und so weiter geben und die Ford geben sehr viel Geld weg. Also sie haben auch große Charitable Foundations. Aber das ist einfach schon so alt und so viel Geld, dass es eben weniger gemerkt wird. Aber bei den Jungen, ich glaube, es ist, die Schweiz, muss ich ehrlich sagen, sind bescheidener im Großen und Ganzen in ihrem Auftreten. Vor allem das Alte, also Sie kommen aus Basel, ich komme aus Zürich. In beiden Städten gibt es sehr alte Familien, die sehr Vermögen sind, aber man sieht es ihnen nicht an. Also die müssen nicht diese flashy Autos fahren und diese tolle, sie wohnen zwar in sehr schönen Häusern, aber sehr bescheiden. Währenddem das neue Geld eben viel flashier ist und das gehört halt dazu, diese Bitcoin-Millionäre und die fahren halt diese dicken Autos am Samstag quer durch Zürich, haben sich alle schon daran gewöhnt, aber es ist schon ein bisschen traurig, dass das das Values ist, dass das die Werte sind, die für diese Leute wichtig sind. Aber mit der Zeit kommt es. Also ich sehe es hier in Israel, Hightech-Leute, die vor 30 Jahren ihren Exit gehabt haben oder vor 25 Jahren ihre Firma an die Börse gebracht haben, die sind heute schon viel mehr in der Philanthropie und viel bescheidener in ihrem Flashy-Sein, wie sie am Anfang waren. Weil sie merken und zerbrechen sich auch viel mehr der Kopf und kommen auch hier ins Büro und zu fragen, wie mache ich das mit meinen Kindern, wie mache ich das mit meinen Enkeln, wie kann ich das besser organisieren? Nicht Steueroptimierung, sondern dass die Familie von diesem Geld, die Familie und die Wirtschaft von diesem Geld profitiert und nicht einfach rumliegt.
Sie schreiben im Buch viel über Emotionen, über Gefühle. Sie beraten mit Empathie und Zugang zu diesen Themen. Wie halten Sie es denn selbst bei sich am Frühstückstisch, wenn es diese Diskussion mit den Kindern gibt?
Meine Kinder, Ich habe einen 24-Jährigen, eine 21-Jährige und eine 18-Jährige, arbeiten alle. Sie sind Studenten und Schüler. Mein Sohn ist auch Sportlehrer am Nachmittag. Er ist auch Kellner in einem Restaurant. Meine mittlere Tochter ist Kellnerin in einem Café, in einer Bäckerei. Meine kleine Tochter, die noch in der Schule ist, geht 2-3 Mal in der Woche an einem Sushi-Restaurant Sushi verkaufen. Ich habe keinem davon gesagt, sie müssen das machen. Sie bekommen Taschengeld, aber sie verstehen, dass sie für die Extras eben selber aufkommen müssen und sich deshalb ein bisschen selber investieren müssen. Mein Sohn, das ist in Israel sehr üblich, nach seinem Armeedienst ist auf eine Weltreise gegangen. Bevor er auf die Weltreise gegangen ist, musste er Geld sparen, dass er das hat. Da habe ich ihm gesagt, schau, alles, was du ersparst bei der Arbeit, gebe ich dir eine gleiche Summe. Also ich verdopple es dir. Aber nur bei Arbeit. Aber er hat ein bisschen gespart während der Zeit und dann wusste er, dass ich das verdopple. Ich verdopple nicht, wenn du nichts machst. Wenn du arbeitest und dich selber um dich kümmerst, dann kann ich dir ein Taschengeld geben oder ein Geschenk geben. Das wurde bei uns schon von Anfang an so mitgeteilt. Also wir leben einen guten Standard. Wir genießen das Leben. Wir gehen in schöne Urlaub. Im Alltag sind wir eine normale Familie. Wir rechnen und wir denken, jeder hat so sein Hobby und ich habe halt manchmal ein teures Hobby und das wird den Kindern auch erklärt, dass es ein teures Hobby ist. Und wenn sie mal so weit sind, dürfen sie sich auch ein teures Hobby suchen.
In guten Händen, wie das Family Office Mensch und Kapital in Einklang bringt, ist erschienen im Murmann Verlag in Hamburg und ab dieser Woche im Handel. Philipp Weil, vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast.